Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück unserer kleinen Zeitreise via Podcast. Mein Name ist Oliver Ohmann von der BZ. Und heute sind wir ein bisschen außerhalb gelandet, nämlich in Stahnsdorf, südwestlich von Berlin. Und zwar auf dem Südwestkirchhof. Neben mir an meinem Tisch, hier mittendrin in der schönen Friedhofsverwaltung, sitzt Olaf Ihlefeld. Herr Ihlefeld, schön, dass wir hier sein dürfen.
Gerne, willkommen.
Sie sind seit 34 Jahren hier beschäftigt, der Verwalter, der Chef vom Südwestkirchhof. Wie kommt man zu so einem Job?
Ja, das ist ja ein kleiner Umweg auch gewesen. Ich bin ja von Hause aus eigentlich Gärtner und habe hier im Jahr des Mauerfalls begonnen, ohne zu ahnen, dass die Mauer fallen wird im Herbst. Und dann war, wie überall in Deutschland, alles im Umbruch. Und für mich war das ein totales Neuland. Ich habe hier einfach neue Arbeit gesucht. Ich wollte hier gärtnern. Hatte mich mit Anfang 20 nicht wirklich mit dem Thema Friedhof beschäftigt, gebe ich zu. Hab ja aber angefangen zu Gärtner, hab ja alles gemacht, was anliegt. Vom Laubharken, vom Äste sammeln und Gruften schaufeln und Särge tragen, was man einfach so macht auf einem Friedhof. Vollkommen normaler Alltag. Und dann ist auch zu meiner Überraschung relativ schnell was passiert mit mir. Was so nach der langen Zeit rückblickend für mich so ein Phänomen ist dieses Ortes. Dieser Ort nimmt Menschen ein. Und das ist rückblickend mit mir schon mit Anfang 20 passiert. Man geht hier drüber, sieht Dinge, hört Dinge, erfährt Dinge und denkt, wow, das ist unsere ureigenste Geschichte, eine Zeitreise. Und dann bist du hier im Land Brandenburg und stehst plötzlich auf einem Berliner Friedhof. Das ist ja das Verrückte. Du bist hier auf einem der größten Friedhöfe Europas, 206 Hektar Fläche, der zweitgrößte in Deutschland nach Hamburg-Ohlsdorf. Und dann sind in diesem Wald, in dieser Landschaft Gräber, die man erst nach einer gewissen Zeit wahrnimmt. Große Gräber, Mausoleen, unscheinbare Gräber, Gräber von berühmten Persönlichkeiten. Und das erschließt sich alles. Und dieses Gesamtkonzept, Bestattungsort, Kulturraum, das hat mich dann fasziniert. Und so bin ich hier tatsächlich bis heute auch im positiven Sinne hängen geblieben.
Jetzt muss man vielleicht mal erklären, warum bin ich nun bei der Auswahl dieser Folge ausgerechnet zum Südwestkirchhof gekommen? Das hat tatsächlich Gründe. Es gibt unglaublich viele schöne Friedhöfe in Berlin und es gibt berühmte Friedhöfe. Es gibt den Hugenottenfriedhof, es gibt den Friedhof an der Heerstraße, den Friedhof Waldfriedhof Zehlendorf, randvoll Promis, alles wunderbar, hätte man alles auch nehmen können. Aber es gibt eben auch Olaf Ihlefeld. Olaf Ihlefeld, ich kriege von Ihnen jede Woche eine E-Mail, bin im Verteiler natürlich. Sie machen, wie man heute so modern sagt, eine unglaubliche PR für Ihr Arbeitsgebiet, für diesen schönen Friedhof. Und das ist sensationell. Ihre Friedhofsführung, die Sie anbieten, zu Fuß, auf dem Fahrrad, wahrscheinlich auch auf dem E-Roller, ich weiß nicht, was Sie alles noch machen, sind legendär, viel gelobt, unglaublich informativ. Und wie Sie ja schon selbst sagen, wir sind hier auf einem ganz besonderen Friedhof. Wir sind nicht in Berlin, wir sind vor den Stadtgrenzen. Südwest meint, wenn ich das richtig verstehe, aber nicht, dass der Friedhof südwestlich von Berlin liegt, sondern dass er ehemals die südwestlichen Stadtteile Berlins abdeckte, für sie verantwortlich war, weil die Stadt vor über 100 Jahren eigentlich aus allen Nähten platzte. Und es wurde gestorben und man brauchte Grabflächen und die gab es nicht zur Genüge in Berlin. Habe ich das so richtig
zusammengefasst? Genau, das ist genau das Richtige, was diesen Ort beschreibt. Er hat wirklich so einige Superlative, einfach was die Fläche betrifft, das eine. Das andere ist eben, dass er außerhalb Berlins liegt, aber ein Berliner Friedhof ist. Das ist auch eine andere Besonderheit, der ist ja gar nicht so alt. Der ist erst 114 Jahre alt. Die Friedhöfe, die Sie gerade nannten in Berlin, die herausragenden Anlagen, die sind alle Jahrhunderte alt. Genau vor 114 Jahren war in Berlin Platznot. Berlin ist damals aus Nähten geplatzt, wie Sie sagen. Wir haben viel mehr Menschen damals in Berlin gehabt als heute. Und was man natürlich nicht so gerne jeden Tag hört, da wo Menschen leben, wird gestorben. Tagtäglich. Und so ist der Südwestkirchhof entstanden für den Südwesten Berlins. Eingerichtet hat ihn die evangelische Landeskirche. Die ist bis heute hin Eigentümerin dieses Friedhofs. Und zwar, es waren mehrere Friedhöfe geplant, aber zu den herausragenden Friedhöfen sollte von Anfang an der Südwestkirchhof gehören. Im Südwesten Berlins lebten damals auch gerade besonders viele Familien des Großbürgertums, viele namenhafte Persönlichkeiten, die dort ihren Wohnsitz hatten. Und für diesen Bereich Berlins war dieser Friedhof dann gedacht. Und vor allem, was hier dann möglich war, gerade Menschen, die noch sich auch mit Gräbern auch zeigen wollten nach ihrem Tode, hatten hier noch die Möglichkeit. Vieles war damals schon reglementiert in Berlin, weil kein Platz mehr war. Und hier konnte man sich noch entfalten, mit große Gräber einrichten. Es ist ja kein prominenten Friedhof, das muss man ganz nüchtern sagen, da lege ich auch viel, viel Wert drauf, das beschreibt diesen Ort nicht wirklich. Es sind herausragende Gräber, aber hier sind die Ärmsten der Ärmsten und die Reichsten der Reichsten begraben, immer mit dem Blick auf Berlin, denn die meisten Menschen, die hier begraben sind, hatten ihren Wohnsitz im früheren Südwesten Berlins, also im ehemaligen West-Berlin, da haben sie gelebt.
Deswegen ist ihr Friedhof auch ein bisschen anders aufgeteilt. Wenn man sich einen Plan anguckt, sieht man nicht GH1 oder römisch so und so, sondern man liest auf dem Plan Berliner Stadtteile, Bezirksnamen, nämlich aus dem Südwesten, Charlottenburg, Westend, Lietzensee. Das sind dann auch teilweise die Gemeinden, die evangelischen Gemeinden, die bezeichnen, Schöneberg natürlich. Mhm. Und so muss man sich dann auch ein bisschen orientieren.
Ja, also genau danach muss man sich orientieren. Genau wie Sie sagen, es sind 21 Kirchengemeinden des Südwesten Berlins, die man hier namentlich findet, wie zum Beispiel am Lietzensee. Das ist die Gemeinde am Lietzensee in Berlin. Jeder, dem man den Namen nennt, ach ja, da lebe ich ja. Ja, dann sind Sie jetzt hier auch wieder richtig. Dann ist das hier der letzte Wohnsitz am Ende, wo man mal herstammt. So ist er organisiert. Man musste ihn auch damals, weil es für den Berliner befremdlich war, plötzlich die Toten vor die Tore der Stadt zu bringen. Das kannte man in Berlin nicht. Der Berliner stolpert aus der Wohnung und ist nach 2000 Meter am Friedhof. Das ist der Klassiker in Berlin. Berlin ist die friedhofsreichste Stadt Europas mit über 240 Friedhöfen.
In anderen Städten ist das anders. Also wir kennen ja Père Lachaise und San Michele in Venedig, berühmte Friedhöfe, riesengroß und nicht direkt vorm Haus, sondern da musste man auch schon damals entweder mit dem Boot in Venedig oder mit der Bahn Paris weit fahren. Weil ich will noch auf eine Sache zurückkommen, die ich gelesen habe und wo ich nie eine befriedigende Antwort gefunden habe. Südwest ist hier, war immer groß geplant. Mhm. Ich habe gelesen, dass noch zwei andere Großfriedhöfe geplant waren, zu denen es aber nie kam. Die müssten ja dann theoretisch im Nordosten oder im Osten gelegen haben.
Ja.
Wissen Sie, wo die?
Ja, ganz konkret. Es sind drei Friedhöfe geplant gewesen. Ein Friedhof im Norden Berlins, der sogenannte Ostkirchhof in Ahrensfelde. Das ist die Ecke Hellersdorf-Marzahn da oben.
Ah ja.
Auch ziemlich groß, relativ schlicht angelegt. Das war der eine. Der ist bis heute existent. Dort wird immer noch bestattet. Ist ein sehr schlichter Friedhof, aber ein schöner Friedhof. Dann noch ein weiterer Friedhof im Nordwesten, und zwar in Mühlenbeck. Dieser Friedhof wurde allerdings nie umgesetzt, glücklicherweise, weil wir brauchen heute so viel Platz nicht mehr.
Ja.
Der war geplant und dann kam der Südwestkirchhof, also der Südwestkirchhof in Stahnsdorf und der Ostkirchhof in Ahrensfelde. Das sind die beiden, die aufgrund der Planungen umgesetzt wurden und bis heute existieren.
Jetzt weiß ich's. Ich bin heute hier so ein bisschen durchgefroren, bin ja natürlich schon eine Stunde vorher hier gewesen und habe einen Rundgang gemacht, bin mit dem Auto angereist.
Mhm.
Mit den Öffis wäre es ein bisschen beschwerlicher gewesen. Sie sind schon im Tarifgebiet C, vielleicht ist das später dann auch in der Monatskarte mit drin, weiß man nicht. Aber vor 100 Jahren wäre es einfacher gewesen für mich aus dem Norden oder wo auch immer hierher zu kommen, denn sie hatten eine eigene Bahn.
Ja. Also im 21. Jahrhundert, muss ich schon klar sagen, muss man das sehr kritisch anmerken. Wir sind in der Gegenwart und wir sind verkehrsmäßig miserabel erschlossen. Vor 113 Jahren war das anders. Es wurde eine Bahn gebaut und zwar für den Friedhof, die sogenannte Friedhofsbahn. Wenn Sie die ganz alten Berliner ansprechen, die ja den Friedhof aus ihrer Jugend kennen, dann hört man Friedhofsbahn, Leichenbahn, Witwenexpress, auch nicht selten zu hören. Und man muss deutlich erwähnen, die evangelische Kirche als Eigentümerin hat den Bau der S-Bahn beauftragt und bezahlt. Das war die Anbindung Berlin-Wannsee-Stahnsdorf. Und direkt vor unserem Haupteingang in der Bahnhofstraße, da war, ja, vielleicht ein bisschen zweideutig, Endstation. Leichenbahn zu Recht, weil mit der Bahn eben auch die Särge hergebracht wurden. Das war damals ein Klassiker. Die fuhr hier im 20-Minuten-Tag raus und die Särge der Toten wurden hier in den Nachtstunden nach Stahnsdorf gebracht. Und der Trauernde hatte tagtäglich die Möglichkeit, mit der S-Bahn bis vor die Tür zu fahren. Was heute, wenn ich meine Kollegen in ganz Europa besuche, vollkommen normal ist. Und wir sind in der Gegenwart, wir haben keine S-Bahn-Anbindung mehr.
Dazu muss man sagen, dass ein Drittel aller Berliner Bestattungen tatsächlich früher auch hier stattfanden.
Ja, hier waren früher, also bis zum Zweiten Weltkrieg, haben hier bis zu 3000 Bestattungen im Jahr stattgefunden. Das war üppig tatsächlich. Hier haben viele Menschen gearbeitet, 150 an der Zahl. Heute sind es noch 14. Damals war das ein ganz anderes Thema. Ja, und dazu war eben die S-Bahn auch nötig. Und die fehlt uns heute wirklich, ja, durch den doch turbulenten Lauf der Geschichte.
Bahnhofsgebäude gibt es auch nicht mehr, ist abgetragen worden, glaube ich, nach Mauerbau. Oder?
Ja, der Bahnhof war wirklich wunderschön für dieses kleine Örtchen Stahnsdorf. Der war sehr repräsentativ, Jugendstil gestaltet, großzügig. Der wurde dann erst nach dem Mauerbau und 1976 gesprengt. Der war dann auch schon sehr verfallen. Das Einzige, was übrig ist von dem Bahnhofsareal, ist die Bahnhofskneipe. Die findet man heute noch. Das ist ein Restaurant einfach dort ansässig. Die kann man noch sehen. Der wunderschöne Bahnhof ist leider weg. Der ist nur noch auf Fotos dokumentiert. Und inhaltlich den Bahnsteig, die Reste, die kann man immer noch sehen, wenn man sich gegenüber unseres Haupteingangs in die Büsche schlägt. Dann sieht man auch noch die Bahnsteigreste und hat eine Idee von dem, was hier mal los war.
Hier ist wirklich was los gewesen. Und wir reden, vielleicht ist mancher Hörer so ein bisschen, findet das nicht so schön, dass wir hier, wir reden ja nicht flapsig, aber wir reden auch nicht traurig. Dieser Ort, wenn man spazieren geht, ist natürlich ein Ort der Trauer. Mir sind jetzt auch Trauergäste mit weißen Rosen in der Hand entgegengekommen. Aber trotz alledem war und ist, sind für mich zum Beispiel persönlich Friedhöfe auch immer Orte der Ruhe gewesen, des Nachdenkens, des Staunens, des kulturellen Erlebens. Man kann tolle Grabdenkmäler sehen, gerade hier bei Ihnen. Ja, und wenn man so will, auch der Natur. Man hört Vögel, man sieht Eichhörnchen. Sie haben mal auch mehr Ärger mit Wildschweinen, ist ja logisch. Hier im Wald, ich glaube, 300 Fußballfelder groß ist.
Kann man, ja, knapp 300 Fußballfelder kann man hier drauflegen, um die Größe zu erfassen.
Sie machen teilweise wie auch Führungen mit dem Fahrrad, ne?
Genau, mehrmals im Jahr. Und diese Fußballfelder, die erwähne ich gerne, wenn ich mit Kindern hier Führungen mache. Auch die sind ja herzlich eingeladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was die gerne machen. Und dann erzähle ich natürlich was von über 200 Fußballfeldern. Da weiß jeder, wo er ist.
Das wollte ich nur mal dazwischen schieben. Man soll uns das nachsehen, dass wir eher, glaube ich, Sie vor allen Dingen, aber auch ich ein bisschen mit Begeisterung auch von Friedhöfen sprechen. Das sind auch Naherholungsgebiete im weiteren Sinne. Man soll ja hierher kommen, man soll spazieren gehen und...
Also gerade wenn man den Blick auf die Stadt Berlin hat, Stahnsdorf gehört am Ende auch am Rande Berlins mit dazu. Die Friedhöfe sind eine der wichtigsten Kleinode in Städten und auch am Rande der Städte. Das sind natürlich Rückzugsgebiete für die Tierwelt. Also gerade der Südwestkirchhof ist der artenreichste Friedhof, was die Flora und Fauna betrifft, durch diese extreme Naturbelassenheit. Das gehört auch zu einem lebendigen Friedhof. Und ja, so liegt ja da als ein herausragendes Kulturdenkmal, aber auch ein ökologisches Kleinod und auch ein Naherholungsgebiet.
Und so war es schon immer. Sie sagten ja, es gab die Bahn, es gab Besuch, natürlich gab es 3000 Bestattungen im Jahr, aber es gab natürlich auch unendlich viele Besucher, die herkamen, die Bahnhofsgastronomie haben sie genannt. Und man fuhr raus nach Stahnsdorf. Das hat dann nach dem Krieg natürlich logischerweise aufgehört, weil das Einzugsgebiet des Friedhofs, der Südwesten von Berlin im Westen lag und der Friedhof ja quasi im Grenzgebiet, wenn man so will. Ja. Man war getrennt, aber oft liest man Dornröschenschlaf, Stahnsdorf, das stimmt gar nicht, wie ich auf ihrer Homepage gelesen habe. Hier wurde immer weiter bestattet. Nicht viel, aber immer weiter.
Also der Dornröschenschlaf ist natürlich malerisch. So habe ich ihn auch mit vor 34 Jahren wahrgenommen. Das war schon was ganz, ganz Besonderes. Die Natur hat ihren Lauf genommen. Nach dem Bau der Berliner Mauer ab 61 war dann hier wirklich weitestgehend Ruhe. Dornröschenschlaf war es insofern nicht, weil hier der immer bestattet wurde. Natürlich nicht mehr 3000 Menschen im Jahr, dann noch etwa 150 bis 200 Menschen im Jahr. Hier waren immer Gärtner unterwegs. Denen ist es nicht gerecht, wenn man heute sagt, Dornröschenschlaf, da wäre ja gar nichts passiert. Hier wurde immer gepflegt. Aber die Natur hat so massiv ihren Lauf genommen, dass sie das Denkmal eingenommen hat. Nicht nur im negativen Sinne. Auch der Lauf der Zeit und dieser morbide Charme, für mich ist er auch nicht verwildert, er ist wild romantisch. Man kann Dinge entdecken hinter großen Rhododendrenbüschen, hinter Eiben, hinter Büschen. Das ist der normale Lauf der Dinge. Aber durch die Zeit der Teilung ist er eben auch in Gänze konserviert geblieben. Und das ist heute ein enormer Luxus, den wir uns zwar nicht leisten können, aber der Luxus ist da. Das ist enorm.
Mir ist mal so ein ganz blöder Vergleich gekommen. Ich weiß nicht, ob der angebracht ist. Wir haben vorhin bei der Aufzählung der berühmten Berliner Friedhöfe Weißensee, den jüdischen Friedhof Weißensee, nicht genannt. Ich habe ihn nicht genannt. Aber in irgendeiner Weise ist er mir hier vor Augen, gerade durch dieses Wilde. Die jüdische Begräbniskultur ist ja eine andere als unsere. Da wird nichts aufgehoben. Die Steine stapeln sich aufeinander, nebeneinander. Es ist wild romantisch, so nehme ich es wahr, in Berlin, in Prag, überall, wo man jüdische Friedhöfe erleben kann. so ein bisschen was hat's, nicht ganz so.
Aber man kann da wirklich Ähnlichkeiten erkennen. Gerade Menschen, die jüdische Friedhöfe kennen, kommen auch hier und sagen, ach, das ist ja wie auf einem jüdischen Friedhof. Ansatzweise, das ist auch meine Alltagserfahrung. Und es stimmt, die Juden pflegen ja ihre Friedhöfe nicht so intensiv wie wir. Sie haben eine andere Kultur zu trauern. Sie würdigen ihre Toten anders, aber es ist nicht so klassisch, wie man es kennt. Und diese Natürlichkeit und die Naturbelassenheit, die kommt dem Friedhof in Weißensee oder auch Hohenschönhausen oder Potsdam doch nahe. Insofern, die Menschen, die jüdische Friedhöfe kennen, sehen tatsächlich Ähnlichkeiten.
Nun gibt es nicht nur evangelische Grabstätten, nicht? Von Anfang an gab es auch religiös unabhängige Grabstätten. Auch jüdische Berlinerinnen und Berliner sind hier beerdigt.
Ja, das ist eine große Besonderheit dieses Ortes. Er ist in Trägerschaft der evangelischen Landeskirche, aber hier sind seit 114 Jahren immer alle Menschen begraben. Protestanten, Katholiken, Gläubige, Nichtgläubige, in der Gegenwart Muslime, Hinduisten, Buddhisten, alle Religionsgemeinschaften und Glaubensgemeinschaften sind hier beieinander oder auch Menschen, die eben nichtgläubig sind. Das ist für einen 114 Jahre alten Friedhof schon recht modern gewesen, dass das immer offen war für alle und jeden.
Jetzt kommen wir mal zu allen und jeden und aber auch zu den Promis. Also ganz klar für mich und vielleicht für viele die Nummer eins ist Heinrich Zille. Heinrich Zille ruht in Stahnsdorf, weiß jeder. Nicht alle haben ihn schon besucht. Und man findet ihn, man muss an der Kapelle vorbei, dann so rechts bisschen rein, noch ein paar Meter weiter und dann links.
Ganz
da
genau.
Ist Vater Zille.
Ja, genau.
Die Begräbnisfeier von Vater Zille war eine große Sache damals, oder?
Ja, also Zille hatte natürlich auch keinen Bezug nach Stahnsdorf, aber er lebte halt in Charlottenburg und deshalb ist im Bereich der Epiphaniengemeinde sein Begräbnisplatz. Zille hätte sich so ein Grab, wie er hat, auch nie leisten können. Er hat einen großen Grabplatz, seine Frau ist ja 10 Jahre vor ihm verstorben, sie war hier schon bestattet. Und dann wurde er hier begraben. Ein wunderschöner, großer Findling mit seinem Porträt da drauf gemeißelt. August Kraus hat ihm den gespendet. Zille war arm, so wie er hier nach Berlin gekommen ist, als Armer. So ist er auch begraben worden. Aber es waren hier dokumentiert um die 2000 Trauergäste. Und zwar nicht das Bürgertum, sondern das Arbeitermilieu war hier. Die, die ihn geliebt und geschätzt haben für das, was er getan hat. Er hat das Leben der Armen, das Milieu, hat er nach außen getragen und gezeigt, guckt mal, da ist was los im Milieu. Nicht nur positiv, im Gegenteil, er hat auch die Politik wachgerüttelt, hat, liebe Leute, ihr müsst was tun für die Armen, denen geht's schlecht und dafür haben sie ihn geliebt.
Und wer jetzt noch ein bisschen rumgoogelt, findet vielleicht von Claire Waldorf das Lied von Vater Zille, was sie wohl am Grab auch gesungen hat.
Genau.
Hinten auf dem Hof. Naja. Wir können es leider nicht spielen. Wir müssten hier unfassbare GEMA-Gebühren bezahlen. Ja. Aber Sie kennen das natürlich. Claire Waldorf, Lied von Vater Zille. Wo habe ich das schon mal gehört? Das war sein Milieu. Murnau ist mir aufgefallen.
Ja, natürlich.
Nosferatu, Filmregisseur. Der liegt hier, kann man sich vielleicht gleich ein bisschen gruseln. Der hat eine Gruft hinten. Wie kam es denn dazu? Ganz ungewöhnlich.
Ja, also Murnau war ja mega erfolgreich, weltberühmt. Bis heute strömen die Menschen aus aller Welt hierher, um das Grab einmal zu besuchen, weil er berühmt war. Aber er hatte halt sehr freizügig gelebt und hat jeden Dollar ausgegeben. Insofern haben ja Fritz Lang und Greta Garbo für ihn diesen repräsentativen Platz hier eingerichtet. Auch diese wunderschöne Gruft. Seine letzte Station war die Südsee, deshalb sind die Wände in Südseeblau eingefärbt, ein blauer Himmel gestaltet aus Mosaik, also wirklich schön. Also Fritz Lang hat es für ihn in seinem Sinne schön gestaltet. Murnau ist ja dann unerwartet aus dem Leben gerissen durch diesen Unfall in Santa Barbara und konnte hier erst nach langer Zeit begraben werden, weil er einfach gar kein Geld gehabt hätte, hierher überführt zu werden und so ist er hier begraben. Und seinen Namen nutzen wir eben natürlich auch, um auf ihn aufmerksam zu machen, um daran zu erinnern und an Filmkunst zu erinnern, aber einfach um Menschen einzuladen. Das heißt, wir zeigen, um an ihn zu erinnern, eben auch mal an seinem Grab Nosferatu. Die meisten Menschen, die noch nie hier waren, die sind geschockt. Jetzt spinnen die ja total. Jetzt zeigen die auch noch einen Dracula auf dem Friedhof. Muss das denn alles sein?
Ja.
Der Mensch, der den Film gedreht hat und damit berühmt geworden ist, der ist hier begraben. Um an ihn zu erinnern und ihn nicht zu vergessen, zeigen wir eben seinen Film an seinem Grab. Warum denn nicht? Ihm tut's nicht weh, der hätte Freude dran. Und dann ganz entspannt und ganz in Ruhe Zeit am Grab zu verbringen und dann auch noch seinen Film zu zeigen. Und das Schöne, er hat uns eine Vorlage gegeben, um Menschen neugierig zu machen auf diesen Ort. Nicht nur auf das Grab von Murnau, auf die ganze Anlage. Hier sind dann halt mal 1000, 2000 Menschen an so einem Filmabend und genießen das. Die kommen ein bisschen skeptisch her, weil sie denken, wir wollen hier das Horrorszenario inszenieren. Das wollen wir gar nicht. Für mich ist es gelebte Erinnerungskultur, an Gräbern die Werke zu zeigen oder auch am Grab von Effi Briest, Elisabeth von Arden, Effi Briest zu lesen oder eben den Pinsel Heinrich zu spielen an seinem Grab oder am Grab von Humperding Hänsel und Gretel aufzuführen. Das ist so den Weg, den wir hier gehen. Und Murnau bietet natürlich eine perfekte Vorlage, da was zu tun.
Jetzt haben Sie schon weitere Namen genannt, weitere tolle Namen. Lovis Corinth könnte man noch nennen. Ich als alter BZ-Ulstein-Mann muss Louis Ulstein natürlich nennen, Familiengrab. Bin gerade da gewesen, habe es auch gleich bei Facebook gepostet. Muss man machen. Und das sind, wie gesagt, man geht hier auf Entdeckungsreise, 300 Fußballfelder. Bei jeder Witterung, zu jeder Jahreszeit ist der Friedhof schön und spannend. Fotoapparat natürlich nicht vergessen heutzutage. Und ach so, dann muss ich noch sagen, es gibt natürlich nicht nur Berühmtheiten, die hier begraben sind, sondern es gibt natürlich auch berühmte Besucher. Die Queen war da. Wie kam das denn?
Ja, das ist natürlich ein Höhepunkt auch in meinem Berufsalltag gewesen. Tatsächlich 2004, doch schon einige Zeit her inzwischen, ihr letzter Besuch in Potsdam oder in Deutschland und Potsdam. Und es gibt ja bei uns auch Soldatenfriedhöfe des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und die Gräber des Ersten Weltkriegs sind die Gräber der britischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in der Provinz Brandenburg in Internierungslager ums Leben gekommen sind. Und das Grundprinzip der Queen war, ja, inzwischen muss man ja leider über wahr reden, dass sie, wenn sie einen Staatsbesuch macht und es gibt einen britischen Friedhof, hat sie ihn immer besucht. Das gehörte zum Protokoll. Nun war unser Friedhof hier, ich hatte damals einen sehr engen und guten Kontakt mit einem der Heeresattachés. Und sie wurde hier eingeladen. Sie war auch hier 10 Minuten, 6 Monate Vorbereitungszeit. Aber ja, ich gebe auch zu, rückblickend bin ich natürlich auch ein bisschen stolz. Gerade wo sie nun ja auch gestorben ist jetzt, der Dame hast du mal die Hand geschüttelt und hast 3 Worte mit ihr gewechselt. War dann doch schon eine gewisse Ehre, muss ich sagen. Und es war aber auch ein politisches Signal. Gerade wenn wir jetzt diese Schreckensbilder der Ukraine sehen, das ist für mich immer ziemlich ergreifend, kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. An den Gräbern stehe noch einmal mehr. Ich kann ja hier, wenn ich Führungen mache, auch an Kriegsgräbern, konnte ich bisher immer sagen, liebe Leute, guckt euch an, das ist der Wahnsinn von Kriegen. Es gibt nur Verlierer, Tote, nie wieder Krieg. Und jetzt stehe ich hier an Gräbern und denke, wir haben so nah dran wieder Krieg in Europa, dass es eine absolute Katastrophe ist. Insofern war das eine Idee der Queen auch damals zu zeigen, weil es waren alle da. Deutsche aus der ganzen Welt waren auch Menschen hier, Zivilisten, Militärs, sagen, dass die Gräber sind auch Angräber an Orte der Versöhnung und auch der Mahnung zum Frieden. Das schaffen wir leider nicht so intensiv, dazu zu mahnen. Bestimmte Menschen erreicht es einfach nicht. Deshalb war dieser Besuch nicht nur Spaßfaktor, sondern in erster Linie war das ein ganz ernsthaftes politisches Signal.
Möchte ich noch mal ein bisschen zurückgreifen, und zwar in den 30er Jahren, Nazi-Zeit, Umbau Germania, Albert Speer. Da bekam der Friedhof Umbettungen, und zwar en masse, weil durch die Umbaupläne zur gigantischen, vermaledeiten Reichshauptstadt Germania, da fielen Friedhöfe weg und Umbettungen wurden vorgenommen. So bekam Südwest einige weitere prominente Gräber und tausende andere Gräber. Die liegen jetzt hier.
Ja, das ist eine ziemlich skurrile Geschichte. Gerade wenn man als Besucher das erste Mal herkommt, sieht man plötzlich Gräber mit Inschriften von 1800 und so weiter. Und dann liest man aber die Geschichte und sieht, der ist ja erst 1909 eröffnet. Wie passt das zusammen? Der Grund ist Germania. Als Hitler so richtig größenwahnsinnig wurde, hatte er seinen Stadtbauinspektor Albert Speer an seiner Seite gehabt. Und Speer hat für ihn halt die Umbettung, also die beziehungsweise Germania, nicht nur vorbereitet. Germania ist fertig in der Planung. Das kann man ja in Berlin sehr schön anschauen, dieses Modell Mythos Germania. Größenwahn pur. Es wurde auch schon intensiv angefangen, die Achsen durch die Stadt zu schlagen. Ost-West-Achse, Straße 17. Juni, Nord-Süd-Achse ist nie fertig geworden, wo dieser kleine Kuppelbau hin sollte, der ja das Brandenburger Tor und den Reichstag 3-mal geschluckt hätte. Da hat man schon begonnen. Und es wurden nicht nur Wohnsiedlungen beseitigt, auch Friedhöfe. 15.000 Gräber sind hier in 2 Jahren hierher umgebettet worden, 1938, 39, um die Nord-Süd-Achse freizuschlagen. Dazu gehörten die berühmten Friedhöfe in Berlin-Schöneberg, der St. Matthäus-Kirchhof, der Friedhof in der Kolonnenstraße. Da sieht man heute noch Rudimente, wo man ahnt, da waren mal Gräber, die stehen heute in Stahnsdorf. Und dadurch ist eine ganz andere Zeit hierher gekommen, mit herausragenden Grabmalen, dekorativ, wunderschön anzusehen. Auch mit einigen bekannten Namen auch versehen, wie Ferdinand von Richthofen, Gustav Langenscheid, Otto Reichel, Supermarkt und so weiter. Die hat man alle hierher umgesetzt. Das ist eine irrsinnige Aktion gewesen.
Ansehnlich ist vor allen Dingen natürlich auch ihre Kapelle. Und die ist auch ungewöhnlich, denn sie ist aus Holz. Ich war mal in verreist im Riesengebirge heute.
Genau.
Und da habe ich so eine Stiftskirche, Stabkirche gesehen. War baff, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Die stand auch vorher irgendwie in Norwegen und dann hat man sie dahin geschafft. Genau. Und sie haben sowas Ähnliches, aber doch ein bisschen anders.
Ja, also das ist natürlich unsere Holzkapelle ist eines der Highlights unseres Friedhofs, inzwischen auch weltweit bekannt, weil ja verschiedene Filme dort auch gedreht wurden inzwischen. Insofern, der Architekt, der die gebaut hat, der war mit unserem letzten Kaiser, der ein absoluter Norwegen-Fan war, war mit dem auf Reisen. Und dieser Gustav Werner, der sie hier gebaut hat, der hat diese Originale gesehen in Norwegen und war so beeindruckt und so fasziniert, dass er sich entschieden hat, er baut eine Kapelle nach dem Vorbild der Stabkirchen. Es ist kein Original, wie Sie sagen, das beste Beispiel ist für mich die Kirche im Riesengebirge, die Kirche im Wang. Genau. Die hat der Kaiser ja als Geschenk für seine Nichte schnell mal so eingepackt und mitgenommen und hat sie dort wieder errichten lassen. Hier ist sie nachgebaut, komplett aus Holz, auch sehr nordisch gestaltet, aber eben mit Abweichungen von der Bauweise her. Man sieht Ähnlichkeiten, aber man sieht auch große Unterschiede. Aber als Bauwerk absolut herausragend.
Der Laie wundert sich, wie kann ein Bauwerk aus Holz so lange existieren? Muss viel Pflege vorhanden sein?
Ja, Holzbauten sind natürlich immer extrem pflegeaufwendig. Die Außenhaut, die war schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. In der Zeit der deutschen Teilung hat man versucht, notdürftig zu schützen, zu erhalten. Ist auch weitestgehend gelungen. Man muss aber sagen, dass die in so einer hohen Qualität gebaut wurde, dass gerade der Innenraum in dieser Kapelle, in dieser Kirche, original erhalten geblieben ist. 114 Jahre alt, wenn man sie betritt, ist man wirklich erschlagen. Die ist sehr stilvoll, Jugendstil gestaltet, mit wunderschönen Ornamenten, ganz dezent farbig, traumhaft schöne Bleiverglasungen. Und alles das ist erhalten geblieben, weil es zum einen keine Kriegsschäden gab hier draußen auf dem Lande, keine Bombeneinschläge und Ähnliches. Und die Außenhülle konnten wir jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren mit viel Unterstützung der Bundesregierung, also mit Fördermitteln, konnten wir sanieren. Insofern ist sie heute in Gänze wieder auch gut erhalten und absolut herausragend.
Bauen mit Holz ist ja quasi das Modernste, was es überhaupt gibt.
Ganz genau. Also
ganz weit vorne.
Sehr nachhaltig eben auch, aber pflegerisch eben doch sehr, sehr aufwendig.
Genau, natürlich wie die riesige Grabmonumente, die vor dem Verfall gerettet werden müssen. Deswegen gibt es auch Patenschaften, die man übernehmen kann. Muss man auch mal erwähnen.
Ja, das ist, darf man nicht vergessen. Wir müssen ja irgendwie Wege finden, wie wir all das Alte erhalten. Den Friedhof zu bewirtschaften, ist für uns im Verwaltungsalltag eine große, große Herausforderung. Und deshalb gehen wir viele neue Wege, dass wir eben einmal natürlich im Ehrenamt mit dem Förderverein Veranstaltungen machen, um Spenden zu sammeln, aber eben auch ganz klassisch Gräber neu vermieten. Ich sage es immer ganz locker, auch wenn ich ein Mausoleum vorstelle, einem Interessenten sage, ja, das ist das letzte Haus, was ihr da seht, das vermieten wir jetzt neu. Dann ist mal totales Verwunderung, wieso, weshalb, warum. Die alten Familien sind nicht mehr da, wir suchen jetzt neue Familien. Ist ja in Häusern und Wohnungen des Lebens auch, warum nicht in den letzten Häusern?
Eine Villa in Westend muss ja auch neu vermietet werden.
Und so schaffen wir es im Prinzip über Nachmieter dieser letzten Häuser, die dann auch irgendwann mal ihre Toten dort begraben, eben die Erhaltung zu sichern, die irgendwie gesichert werden muss.
Ist man denn immer noch sozusagen, man muss nicht mehr Charlottenburger oder Schöneberger sein, um hier bestattet zu werden oder aus der Gemeinde?
Das hat sich schon in den ersten 20 Jahren nach der Auflösung, also in den 20er Jahren, hat sich das schon aufgelöst. Ganz Berlin ist dann gekommen, man hat auch natürlich von dem Friedhof gehört. Man kann schon sagen, der ist damals auch so ein bisschen zur guten Adresse der Friedhöfe geworden, so zum Grand Hotel der Friedhöfe. Und deshalb haben sich die Menschen auch immer mehr hierher gezogen. Und heute spielt es überhaupt keine Rolle mehr, aus welcher Ecke der Welt man seine Toten begraben will.
Das heißt, ich kann mir, wenn ich sage, da hinten, wo die drei Birken stehen, da würde ich am liebsten mal beerdigt sein. Darf ich mir dann Platz reservieren, theoretisch?
Das ist mein Alltagsgeschehen tatsächlich, dass Menschen kommen, die bei einer Führung, bei einem Spaziergang hier waren, sagen, Mensch, das ist so schön hier. Ich kann mir vorstellen, hier selber mal begraben zu werden. Ja. Kann ich mir einen Platz sichern? Natürlich kann man das. Dann kann man auch wählen, wo man das macht, an der schönen Lichtung, an den Birkenhain oder Ähnliches. Das kann man wählen. Diese Großzügigkeit, die leisten wir uns bis heute, weil in der großen Anlage eben immens viel Platz ist. Und wir wollen einfach den Menschen, die auch ihren eigenen Platz schon aussuchen, das machen ja immer mehr Menschen, das hört man nicht so gerne, aber warum denn nicht? Ich habe meinen auch schon. Und dann kann man sich halt einen Platz aussuchen, genau, da, wo man es schön findet.
Und ich finde das auch wichtig. Und wir sprechen über den Tod, wir sprechen über da, wo Menschen ruhen, sehr lange, für die Ewigkeit.
Ja.
Und warum soll man nicht auch davor mal darüber reden, ja, in aller Ernsthaftigkeit, in aller...
Aber auch mit einer gewissen Entspanntheit. Das ist meine, natürlich eine Grundvision meiner Arbeit, sowohl im Hauptberuflichen als auch im Ehrenamtlichen vor allem, dass wir ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit an den Tag legen im Umgang mit Tod. Wir tabuisieren das so komplett. Mhm. Zu früheren Zeiten hat man ganz normal darüber gesprochen. Es wird immer jemand irgendwie gehen in der Familie. Wenn es alles gut geht, die Oma mit 104. Wenn es schief geht, stirbt ein Geschwisterkind, stirbt ein Elternteil oder sehr junge Menschen, was bei uns eben sehr viel auch die Tagesordnung ist. Und die Generationen suchen auch andere Orte, eben wirklich einen guten Ort. Und deshalb, man sollte wirklich mal drüber reden. Das ist total heilsam auch und man geht danach viel entspannter mit dem Thema um. Das merke ich immer nach jeder Führung, wo ich dieses Thema ganz offen anspreche. Und zwar nicht mit einer Trauermine, sondern ganz locker und selbstverständlich, dass die Menschen plötzlich ganz anders plötzlich über den Tod nachdenken, auch offener darüber reden, einfach mal ansprechen. Genau.
Ja, ein besseres Schlusswort kann man eigentlich gar nicht finden. Wird irgendwann mal wieder eine S-Bahn hier gebaut?
In der vergangenen Woche war ich mit unserem Bürgermeister aus Stahnsdorf gerade zur Eröffnung einer Erinnerungsstele an die alte S-Bahn-Trasse. Er hat mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe gesagt, ich bin zutiefst traurig, weil ich erwartet habe, wir stehen hier irgendwann gemeinsam und schneiden das Band der eröffneten Trasse auf. Jetzt stellen wir eine Erinnerungsstele auf, Erinnerung an. Es ist einfach nur traurig, was passiert. Die S-Bahn, ich werde es sicherlich nicht mehr erleben. Vielleicht fährt sie irgendwann wieder. Sie wird in nach Stahnsdorf kommen, aber momentan nicht auf der alten Friedhofstrasse. Zumindest nicht aus Wannsee her. Das bleibt in den Sternen. Insofern, vielleicht fährt ja wenigstens mal ein Bus vor die Tür, dass wir auch den älteren Generationen gerecht werden. Die Touristen, die hierher kommen, die kommen immer her. Aber die Grabbesucher, die müssen Wege finden, dass sie auch hier ihre Zeit verbringen können und sich dabei auch entspannen können.
Olaf Idefeld, vielen, vielen Dank. Infos gibt es natürlich online auf Ihrer Homepage. Führungen das ganze Jahr über? Oder
genau, Führungen, Konzerte, Sommerabende sind wieder geplant.
Genau. Und wenn Nosferatu an Monos Grab wieder aufgeführt wird, bin ich dabei, versprochen.
Herzliche Einladung.
Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.